Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert. Moin, ich bin der Daniel und seit der Gamescom wissen wir, dass auch die Ultra-Bewegung endlich im Podcast-Business eingezogen hat. Deswegen begrüße ich den PC-Ultra Manu bei mir. Guten Morgen.
Sayonara.
Gegen wen hasst man denn da eigentlich da? iTunes. iTunes. Die schwarz-weißen Plakate werden demnächst sicherlich irgendwo auch aufgehängt.
Und gegen schlechte Soundqualität, zu lange Intros und solche Dinge wahrscheinlich, oder? So gegen die Systemkritik dann da noch ein bisschen mit einbauen.
Aktion pro 128 kW pro Sekunde oder
genau.
So, solche werden dann eingeführt. Die 50 plus 1 Regel für Podcasts, was würde das denn dann bedeuten? 50, also mindestens 50% der Podcasts müssen unbezahlt sein oder irgendwie sowas.
Ja, so weit bin ich dann auch nicht drin. Ich kenne mich so ein bisschen aus, aber ich weiß zum Beispiel schon nicht mal mehr, was die 50 plus 1 bei echten Ultras ist.
Das hat mit echten Ultras überhaupt nichts zu tun, sondern geht es um die Vereinsbesitzstruktur. Also 50 plus 1 besagt, dass kein externer Sponsor mehr als die Hälfte der Anteile an einer Profiabteilung eines Fußballvereins halten
darf. Ja, aber da stehen wir ja gut da dann mit unseren Leitlinien. Ja, das passt ja.
Im Grunde schon, ja. Also deswegen, ja, wir sind da ja natürlich noch wie der Club. Wir sind noch Traditionsverein, e.V. Da ist alles noch nichts ausgegliedert und sowas. Der Kommerz noch nicht eingezogen.
Dementsprechend unerfolgreich. Wie sieht das aus mit Spielertransfers? Also wenn man jetzt von einem berühmten Spielemagazin einen Redakteur als Podcaster abwirft, wie stehen da die Ultras dazu?
Ja, das ist auch Kommerz und im Grunde müssten da eigentlich dann auch Gelder an den Podcast-Verband abgeführt werden, damit der das dann wieder in Nachwuchsspielerförderung steckt und so.
Ja. Gut.
Na gut, aber mit Manu über Fußball diskutieren ist so trocken wie meine Stimme gerade, da kommt nie große Freude auf. Manu, wir reden über Shadow Tactics Blades of the Shogun. Da hast du die PC-Version, deswegen auch dieser komische Hinweis, der PC-Nazi, nicht der Sub-Nazi, sondern der PC-Nazi, schon in Folge 1748 besprochen, weil das Spiel ursprünglich für den PC schon im Dezember 2016 veröffentlicht wurde. Jetzt hat es ungefähr ein halbes Jahr, ein bisschen länger sogar, gedauert, bis endlich jetzt auch mal die PS4 und Xbox One-Versionen rauskamen. Und das sind ja für mich die True-Versions, also mit TRU, weil mit diesem ganzen PC, das ist für mich nicht Kanon, die PC-Version. Das ist eine Entwicklungsumgebung, das war eine Beta-Version, die du gespielt hast. Die wahre Version ist jetzt auf Konsolen raus. So viel sei festgehalten. Manu, erklär uns doch nochmal ganz kurz für die Leute, die damals den Podcast nicht gehört haben, was ist denn Shadow Tactics?
Genau, oder die keinen PC haben und den Launch nicht mitgekriegt haben. Shadow Tactics ist ein Echtzeit-Strategiespiel oder ein Echtzeit-Taktikspiel, besser gesagt, von Mimimi Productions aus Minga, aus München. Ein deutsches Spiel von einem kleinen deutschen Studio und mit einem großen Vorbild, nämlich Commandos. Also wer das Spiel Commandos oder in Deutschland auch sehr bekannt Desperados noch kennt von früher, das war ein Klassiker der Echtzeit-Taktik sozusagen. Dann war es auch jahrelang ruhig in diesem Genre. Man steuert Einheiten, aber nicht wie bei Command & Conquer oder StarCraft mit Panzer und fliegenden Einheiten, sondern man steuert wirklich einzelne Menschen und dieses Spiel kommt aber komplett ohne Basenbau oder solche Geschichten aus, wie es bei den RTS, bei diesen Command & Conquer ähnlichen Spielen ist. Es ist aber in Echtzeit, also man hält die Zeit nicht an und man steuert einzelne Einheiten über ein Schlachtfeld. Es ist aber deutlich stealthiger als zum Beispiel diese Echtzeit-Strategiespiele, weil man sich mit den Einheiten langsam an gegnerische Wachen heranschleicht, von hinten dann mit einem Dolch durch die Kehle rammt, in unserem Beispiel jetzt von diesen Shadow Tactics. Oder man klettert irgendwo auf einen Wachturm hoch, snipert mit einer Figur eine Wache weg, damit eine andere Figur im Schatten zum nächsten Tor klettern kann, um dort einen Schalter zu betätigen und so weiter und so fort. Also Echtzeittaktik bedeutet, man spielt alle Einheiten gleichzeitig, die zur Verfügung stehen und meuchelt sich Stück für Stück durch einen Level, um ein gewisses Ziel zu erreichen.
Das ist irgendwie ganz interessant, dass es da gar keine so eine echte Genrebeschreibung dafür gibt und jeder halt immer nur sagt so, ja, das ist halt so wie Kommandos und dann aber auch sofort jeder weiß, was es ist, weil dieses Spiel so prägend irgendwie war, obwohl das jetzt gar keinen Boom ausgelöst hat. Also du hast jetzt Desperado schon angesprochen, es gab dann noch so ein paar andere Sachen, es gab so ein Robin Hood mal, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das war aber nicht so gut. Und Desperados war ja im Grunde schon ein, ich will nicht sagen dreist, aber schon ein sehr nah an der Vorlage gehaltener Klon, halt bloß mit dem Western-Setting statt im Zweiten Weltkrieg. Und dann ist das aber auch schon, das war's dann auch schon so ungefähr, ne? Da wird's schon dünn im Genre. Klar, es gab dann noch irgendwie Jagged Alliance, aber da geht's schon wieder ein bisschen anders.
Naja, aber das war ja dann auch mit rundenbasiert. Das fühlt sich ja auch komplett anders an. Also die rundenbasierten Spiele, die gab's ja oft und viel noch, aber so dieses wirklich in Echtzeit, ohne anhalten zu können, da gebe ich dir absolut recht. Das hat zwar jeder immer vermisst, dieses Genre, wenn man sich so die letzten 10 Jahre umhört, hat jeder gesagt, wann kommt eigentlich mal so wieder sowas wie Kommandos? Aber nach Kommandos 2 wurde das sehr ruhig in diesem Genre. Ja. Und ich würde sagen, Echtzeit-Taktik ist das Genre, weil fühlt sich schon anders an als ein RTS mit Basenbau.
Ja klar, es ist ja im Grunde auch genremäßig zwischen der Rundenstrategie und der Echtzeitstrategie angesiedelt, weil du hast Elemente der Rundenstrategie, wie in XCOM, dass du zum Beispiel verschiedene Charaktere hast, die verschiedene Fähigkeiten haben, dass du Karten in der Draufsicht, in der isometrischen Ansicht und viel näher auch dran bist, weil du viel mehr Micromanagement in Anführungsstrichen machst. Du hast aber auf der anderen Seite eben auch Elemente aus der Echtzeitstrategie, wie eben, dass die Zeit nicht anhaltbar ist. Und aus beiden wurde so im Grunde eine neue Mischung zusammengemischt und dann kam eben sowas raus wie Kommandos. Und aber witzig, dass ja wirklich, also jeder immer so, ah, damals Kommandos war super und so, aber dass dann irgendwie da nichts bei rumgekommen ist, dass sich da keiner mehr dran getraut hat, irgendwas zu machen. Also und deswegen
umso erstaunlicher. Ich finde es umso erstaunlicher, dass dann dieses kleine Studio aus München denkt, das ist doch voll die super Idee, wir stecken unser komplettes Geld in ein Echtzeit-Taktik-Spiel, auch wenn irgendwie keiner dieses Genre so richtig groß auf dem Schirm hatte überhaupt noch, war auf jeden Fall eine gewagte Investition. Gut, dass Shadow Tactics so gut geworden ist und auch ein richtig geiles Spiel entstanden ist, aber so richtig eine sichere Sache war das nicht. Also das muss man dem Studio auf jeden Fall anrechnen, sich getraut zu haben, diese Genre wiederzubeleben.
Ja, aber falls du dich noch an den Cast mit Jojo, also der Johannes Roth, der Studiochef von Mimi, erinnerst, wo wir mal über dieses Nischengenre-Phänomen geredet haben. Und da hat der eigentlich ganz anders argumentiert. Da hat der gesagt, naja, wenn wir jetzt auch einen Ego-Shooter machen würden, dann müssten wir uns halt mit den ganzen Großen da draußen messen. So, wenn wir jetzt aber so ein Spiel wie Kommandos machen, da wissen wir einfach, es gibt halt, und selbst wenn das eine kleinere Zielgruppe ist, von Leuten, die das total geil finden. Und dann sind wir aber auf einmal die Einzigen, die sowas machen. Und das ist witzigerweise aussichtsreicher, als jetzt irgendwie in einem anderen Genre nochmal das Gleiche zu machen und sich dort mal mit den großen AAA-Publishern zu messen. Deswegen lieber eine kleine Nische raussuchen, von der du aber dann halt weißt, dass du dort mehr oder weniger konkurrenzlos läufst. Und das ist halt gerade so auf Steam oder sonst wo, ne, wo du einfach eine riesige Auswahl von Spielen immer nur einen Mausklick weg hast, ist das durchaus eine zumindest nachvollziehbare Theorie. Und wenn man sich den Erfolg anschaut, den die PC-Version hatte, glaube ich eher, dass er recht hatte, nämlich dass die Leute, gut, klar, dann kam auch noch raus, dass es ein sehr gutes Spiel war, dass das natürlich auch für Presseaufmerksamkeit gesorgt hat und die guten Testwertungen haben dann wahrscheinlich ihr Weiteres getan, aber im Grunde glaube ich schon, dass diese Nische ihnen schon geholfen hat, weil einfach viele gesagt haben, oh geil, so wie Kommandos früher und sowas gibt's ja nirgendwo anders und ich kann nicht irgendwie sowas auch von einem EA oder von einem Ubisoft oder von einem Activision bekommen, also kaufe ich mir da das kleine deutsche Indie-Spiel in Anführungsstrichen.
Ja, klar, kann man auf jeden Fall so nachvollziehen. Aber auch, was du schon angesprochen hast, die Sache, dass das Spiel jetzt erst ein gutes halbes Jahr später für Konsole rauskommt, zeigt auch wieder, was wir auch an einer anderen Stelle hier im Cast schon mal von Indies gehört haben. Es gibt nur einen Launch. Ich glaube, wortwörtlich hat es so der Studiochef von Black Forest Games gesagt, die sich jetzt übrigens gerade von THQ Nordic gekauft wurden. In dem Interview hat er das gesagt, da ging es, glaube ich, da mal um das Diesel Stormers, was dann Rogue Stormers jetzt heißt. Das hat als Early Access gestartet, da hatte das ein bisschen Aufmerksamkeit und danach hat es in Anführungszeichen keine Sau mehr interessiert. Und so ein bisschen habe ich das jetzt auch bei Shadow Tactics beobachtet. Zum PC-Launch waren alle, war die Presse da, da waren die Spieler da, da war Aufmerksamkeit auf diesem Spiel. Dann hat es jetzt ein halbes Jahr gedauert, um das Spiel für Konsolen noch technisch zu optimieren. Es hat auch ein sehr kleines Studio, die aus Gründen dann eben auch an diesem Spiel weiter arbeiten mussten, um das auf den Konsolen richtig gut lauffähig zu kriegen, weil da gab es einige Probleme. Und jetzt ist es zum quasi auch mit von der Jahreszahl her nicht mehr im 2016, sondern im 2017er Spiel. Und ich habe das Gefühl, der Konsolen-Launch ist relativ untergegangen. Natürlich gab es dann auch mal vereinzelt irgendwie Test-Updates und nochmal hier, wir haben uns nochmal die PS4-Version oder die Xbox-Version angeschaut. Aber so dieser große, dass man auch überall auf Twitter, Facebook und Co. Leute sieht, die darüber reden, das ist hier auch passiert. Also nach der PC-Version war der Launch vorbei. Als die Konsolenversion kam, habe ich nicht mehr so viel davon mitgekriegt.
Ja, ich glaube, das ist aber tatsächlich die deutsche Filterbubble. Also mein Eindruck ist schon, dass das international, dass das international auf Konsole viel mehr Eindruck hinterlassen hat. Dass dort auf einmal dann die großen Magazine drauf angesprungen sind, das getestet haben, die eher ja immer die PC-Version so ein bisschen außen vor lassen, weil halt einfach in Deutschland der PC noch so stark ist, weil dort die großen PC-Magazine oft diejenigen sind, die die Meinung machen, Anführungsstrichen, und die große Reichweite haben. Und deswegen ist das, glaube ich, nur der deutsche Eindruck, dass man halt sagt, ja, das hat ja dann jetzt keiner mehr mitbekommen, dass die Konsolenversion rauskam. Ich glaube, gerade so im angelsächsischen Bereich, wo dann auf einmal irgendwie ein Kotaku und was weiß ich was auf sowas angesprungen sind, da hat, glaube ich, schon im internationalen Markt die Konsolenversion schon noch mal einen Eindruck hinterlassen oder eine Welle gemacht zum Launch.
Na gut. Aber dann lass uns doch mal über das Spiel, ja, kann ich jetzt, kann ja gut sein, ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass es diese mit dem Doppellaunch immer ein bisschen schwierig ist. Aber dann lass uns doch mal einsteigen in das Spiel.
Aus Sicht wäre es natürlich schon besser gewesen, wenn sie das zu gleichzeitig rausgebracht hätten. Aber da haben sie auch relativ deutlich gesagt, hey, das schaffen wir halt einfach nicht mit unserer Manpower. Und dass es jetzt so lange gedauert hat, lag wirklich an technischen Problemen, die sie hatten mit Unity, so auf die Konsole zu pfriemeln, dass es auch dort in vergleichbarer Geschwindigkeit läuft und die mussten da sogar mit Unity selber zusammenarbeiten, also mit dem Engine-Hersteller, der ihnen dann irgendeinen Hotfix aufgespielt hat, also in die Engine reingeprogrammiert hat, damit sie ihr Spiel noch in vergleichbaren Ladezeiten dann, also die Ladezeiten waren immer das große Problem, weil wenn du halt, klar kannst du ein Spiel, das erlebt auch jeder, der auf der Gamescom mal Spiele spielt, wo man halt noch frühe Versionen spielt, da sind die Ladezeiten teilweise unfassbar krass lang. Also selbst ein Far Cry 5, ich hab's da gesehen, bevor ich es angespielt habe, da musste die Demo neu gestartet werden, lädt da halt teilweise 4-5 Minuten oder sowas. Ne? Und das ist halt einfach, weil das halt eine frühe Version ist, wo noch ganz viel, ich sag mal, Engine-Schlacke mit dranhängt.
Engine-Schlacke, halt das finde ich ein tolles. Kann man sich so richtig vorstellen. So Code, der noch da so rumhängt und so dranhängt. So, pff, sehr schön.
Ja, so schaut's halt auch aus, ne? Ja. Also, dass du halt wirklich da einfach Sachen mitschleppst, die dann halt einfach, wenn das Spiel später finalisiert und compiled wird, nicht mehr drin sind. Und dann sind die Ladezeiten natürlich auch viel kürzer. Aber in der Entwicklungsumgebung, in der Entwicklungsphase hast du halt wirklich das Problem, dass du da halt einfach viel mitschleppst. Und wenn dann halt so eine Engine komplette Sums in den Arbeitsspeicher laden muss, dann dauert es halt minutenlang. Und damit kommst du aber nicht durch die Submission der Konsolenhersteller und oder du kriegst es halt irgendwie durch, siehe Sniper, Ghost Warrior, aber dann sitzt du halt 5 Minuten da, bis das Spiel lädt und das wollten sie halt nicht und deswegen haben sie halt gesagt, hey, dann lieber nochmal wieder ein paar Monate verschieben, weil, und das habt ihr damals ja auch in dem Podcast gesagt, ein Teil des Shadow Tactics oder auch damals des Kommandospielprinzip ist halt dieses Trial and Error, also immer wieder ausprobieren, neu laden, hier was machen, klappt nicht, neu laden. Ja. Und wenn du da jedes Mal 4 Minuten sitzt, glaube ich, dann hast du relativ schnell den Spaß verloren an dem Spiel.
Absolut. Und es war auch am PC, die in der Version einer der wenigen, aber durchaus relevanten Kritikpunkte, dieses innerhalb eines Levels, also das Spiel ist in so 15 Missionen aufgeteilt, die große Areale, also die aus großen Arealen bestehen, zwischen den Missionen wird dann auch nicht mehr geladen. Also alles, was in dieser Mission passiert, ist sichtbar und passiert auch gleichzeitig. Also da gibt's keine Tore, durch die du durchgehst und dann lädt irgendwie ein neuer Abschnitt oder sowas nach. Es gibt ab und zu mal so kleine Anfangs-Zwischensequenzen und so weiter, aber danach ist alles in Echtzeit auf dieser Map. Das heißt, es muss natürlich auch alles am Anfang in den Speicher geladen werden. Und am PC saß ich manchmal da, habe auf diesen Level-Screen, der lädt, dann gestarrt und wusste nicht, ob mein PC jetzt eingefroren ist oder ob es jetzt weitergeht, weil halt durch die Art, wie Unity lädt. Ich habe dann auch mal nachgefragt, warum das dann so einfriest. Das war halt einfach so. Und genau das wollten sie zum Beispiel an der Konsole auch verhindern und haben dann mit Unity zusammengearbeitet, um da so ein animiertes Logo-Screen hinzukriegen, damit man eben als Spieler immer weiß, okay, meine Konsole ist nicht tot. Ich habe hier irgendwie nicht einen Bluescreen, der gleich auftaucht, sondern da tut sich was. Und deswegen merkt man auch, dass da wahnsinnig viel Optimierungsarbeiten drinsteckt. Das hat im Endeffekt sogar dazu geführt, dieses Mehr an Arbeit, dass die Konsolenversion jetzt überraschenderweise deutlich schneller lädt als noch die PC-Version. Also von daher kann man das Studio in dieser Hinsicht absolut beglückwünschen. Es war die richtige Entscheidung. Ich muss leider zugeben, dass die Konsolenversion in so gesehen besser geworden ist als die PC-Version. Man merkt, wie viel Arbeit da noch drin steht, wie du schon so schön gesagt hast, um die Schlacke zu entfernen. Weil ansonsten wäre das auf der Konsole, glaube ich, auch unspielbar gewesen. Wenn das so lange Ladezeiten am PC schon hatte, dann wäre das auf der Konsole völlig, völlig krass gewesen. Aber es ist auch meistens immer nur dieser Anfangsschub, der da geladen werden muss. Während der Mission waren die Ladezeiten auch am PC dann erträglich und zum Glück jetzt auch an der Konsole.
Was wir übrigens zu Ladezeiten kurz sagen müssen, die haben eine super gute Quicksave-Funktion. Zumindest auf der PS4 ist es so, dass man einmal kurz das PS4-Pad in der Mitte, also diesen kleinen Touchscreen in der Mitte des Controllers, drückt und dann macht er automatisch einen Quicksave. Ja. Was auch sehr cool ist, er hat einen Timer, der ab einer Minute anspringt. Also das heißt, die erste Minute passiert nichts und nach einer Minute siehst du dann oben einen Timer, der von einer Minute hochzählt und langsam von grün zu gelb auf rot wandelt und dir dann anzeigt, hey, dein letzter Quicksave ist halt irgendwie 3:30 her. Willst du nicht vielleicht doch mal jetzt diesen Fortschritt speichern? Und dann haben sie 3 Quicksave-Slots. Das heißt, selbst wenn man sich da versehentlich mal verspeichert, also irgendwie, man will irgendwie neu laden, drückt, ist jedem schon mal passiert, drückt versehentlich auf Quicksave und so, ah nein, jetzt habe ich mich genau in dem Moment, wo ich hier entdeckt wurde von der Wache, habe ich mein Savegame angelegt. Das ist bei 3 Slots noch nicht so schlimm, weil das Überschreiben als solches nicht so dramatisch ist. Klar, man verliert immer ein bisschen Spielfortschritt, aber es ist wirklich gut gemacht und man kann auch immer noch normale Savegames anlegen, aber das ist wirklich sensationell. Also das würde ich mir für jedes Spiel wünschen, diese einfachen Quicksave-Methoden, die halt auch wirklich auf der Konsole total intuitiv und innovativ funktionieren. Also ich weiß, dass auch in Dishonored gab's das jetzt, Dings hier, Prey hat's auch gemacht, also Arcane Studios haben auch damit rumexperimentiert, aber im Grunde ist es auf der Konsole noch eher unüblich und ich finde Shadow Tactics ist auch so ein Musterbeispiel dafür, wie man das total einfach, total simpel, aber total nützlich lösen kann, dass man eine brauchbare Quicksave-Funktion hat. Und dann muss ich dir auch zustimmen, die Ladezeiten, also am Anfang, wenn das Level lädt, okay, da braucht's halt schon so seine 30, 35 Sekunden oder 45 Sekunden. Aber gut, das ist halt auch ein neues Level. Aber wenn man dann einmal drin ist und dann diese Quicksave-Sachen, das ist wirklich eine Sache von 3-4 Sekunden oder sowas und dann ist man wieder da im Level. Das ist wirklich sensationell schnell.
Ja, und wie gesagt, es wurde wirklich schneller. Also am PC saß man da schon mal 2-3 Minuten dran am Anfang vom Level und hatte, wie gesagt, wirklich Angst, der PC ist jetzt abgestürzt. Genau, aber Quicksave hast du schon angesprochen, ist einer der Komfortfunktionen, die Shadow Tactics jetzt auch eingeführt hat, die man in Kommandos damals zum Beispiel nicht hatte, die einem so mit der nostalgischen Verklärung auch gar nicht so aufgefallen sind früher. Aber wenn man sich zum Vergleich nochmal Kommandos 1 vor allem anschaut, dann merkt man auch, Shadow Tactics ist eigentlich kein Klon, sondern eigentlich wirklich die konsequente Fortführung. Sie haben sich sehr genau angeschaut, was war an Kommandos gut und aber was war auch richtig scheiße und haben alles ausgebessert, was damals zum Beispiel nicht gut funktioniert hat. Also ich finde, Shadow Tactics steuert sich auch grandios. Man hat wahnsinnig tolle Komfortfunktionen. Du siehst immer, hast immer eine sehr gute Übersicht über das Geschehen und man fühlt sich irgendwie nie im Nachteil. Und das ist bei so einem Art von Spiel wirklich sehr, sehr wichtig, dass man immer genau weiß, was man zu tun hat und auch genau weiß, wie man an ein bestimmtes Ziel kommt, auch wenn es am Anfang wahnsinnig schwer aussieht. Man schaut ja auf diese Karte und sieht irgendwie 20 Wachen, man sieht deren Sichtkreise und denkt sich, what the fuck, wie soll ich das dann jemals schaffen? Und dann 2 Stunden später sitzt man schweißgebadet, aber glücklich da, weil man es dann doch irgendwie geschafft hat, dieses Puzzle zu lösen im Endeffekt.
Kurzer Einschub noch, bist du sicher, dass Commandos damals keine Quicksave-Funktion hatte?
Doch, Quicksave gab es natürlich. Ich meinte jetzt so insgesamt so diese von der Komfortfunktionalität, dass man automatisch 3 Quicksaves nacheinander hat, dass man immer noch gut, so speichern kann. Genau. Auch wie die Einheiten gesteuert wurden und so weiter. Also das meinte ich so generell mit dieser Komfortfunktion. Wenn du mal jetzt Commandos spielst, fällt dir schon auf, wie sperrig das eigentlich auch war damals.
Mhm. Ja. Commandos war ja auch, ich weiß, beim zweiten war es, glaube ich, nicht mehr so. Das erste war ja noch ein isometrisches 2D-Spiel. Das heißt, du konntest die Karte nicht drehen. Und hier kannst du halt wirklich die Karte drehen, kannst hinter Gebäude gucken. Das musst du auch oft machen, weil manchmal ist halt hinter Gebäuden irgendwo ein Busch, wo du dich noch verstecken kannst oder irgendwie eine Leiter oder einen Haken, mit dem du dich auf ein Gebäude raufziehen kannst. Und also du musst halt auch wirklich umschauen, musst die Level lesen. Und ich finde, was du ansprichst, dieses, dass man am Anfang immer total überfordert ist und das Level sieht und erstmal, was, das ist ja riesig und es sind so viele Wachen, das werde ich nie schaffen. Und dann geht man es aber so Schritt für Schritt an. Und im Grunde ist es ja eine Aneinanderreihung von kleinen Rätseln. Also es ist immer so, okay, wie kriege ich diese 2 Wachen hier weg, die sich gegenseitig anschauen? Dann macht man das, dann geht man in den nächsten Bereich, dann sieht man da irgendwie, hier läuft eine Patrouille mit 3 Wachen rum, wie kriege ich die weg oder wie komme ich an denen vorbei? Und man macht halt immer so, das ist im Grunde eine Parabel aufs Leben. Am Anfang ist man vollkommen überfordert und dann macht man aber Schritt für Schritt für Schritt, macht man immer den nächsten kleinen Schritt. Und irgendwann denkt man sich am Ende so, ach, guck, sich doch alles ausgegangen, hat ja doch alles funktioniert. Und man hat sich aber am Anfang gefragt, wie soll ich das denn alles schaffen? Und das ist so viel Arbeit, ich fühle mich total überfordert. Und so funktioniert es auch in Shadow Tactics. Man muss aber halt auch Geduld mitbringen. Ne? Also Sitzfleisch ist Voraussetzung, weil man kann halt schon mal auch seine 2,5 Stunden an so einer Mission sitzen.
Ja, locker. Also ich würde auch sagen, 15 Missionen und da sitzt man locker 20, 25 Stunden dran, weil man eben halt nicht nur die reine Spielzeit misst, sondern die ständige Quickload, Trial and Error, wie du schon gesagt hast, das ist bei diesem Spiel, gehört es zum Konzept. Ausprobieren, geht, weitermachen, Quicksave. Nächste Wache ausprobieren, scheiße, wird da gesehen, Quickload. Also auf dem PC habe ich die F5 und die F8-Tasten, waren es, glaube ich, mehrere tausend Mal gedrückt. Und das ist auch der einzige Unterschied zum Leben, dass man nämlich schnell wieder zurück kann, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat.
Das ist das gute Argument, warum Games besser sind als die Realität, weil man da immer einen Quick-Save und einen Quick-Load hat. Das muss ich überlegen, aber ich glaube, der Speedrun-Rekord liegt bei irgendwie 38 Minuten oder sowas.
Das ganze Spiel, oder was?
Krass. Das ganze Spiel, ja. Also, weil die Leute es wirklich teilweise perfektioniert haben. Ja. Und der Florian, der ja auch letztens bei uns in einem Brunch mal zu Gast war, der hat das dann irgendwie auch mal erzählt, dass sie halt selber auch vollkommen baff sind, was die Leute sich für Sachen überlegen. Und du schaust dir halt einen Speedrun an von einem Level, was irgendwie 3:30 dauert und du denkst dir so, wie kann das denn, also selbst wir haben als Entwickler irgendwie mindestens eine halbe Stunde gebraucht und wir wissen genau, wie alles funktioniert und wo die Wachen positioniert sind. Aber die Leute machen halt total die krassen Aktionen, dass sie irgendwie, du denkst, der hat dann auch, hat er gesagt, an manchen Stellen, warum legt er denn jetzt hier eine Leiche hin, so mitten auf den Weg und es macht überhaupt keinen Sinn und aber dann rennt er irgendwo anders lang und 10 Sekunden später läuft da halt eine andere Wache hin und die sieht den dann und dann, also auf einer ganz anderen Teil der Karte läuft dann deswegen eine Wache weg und so und also die überlegen sich da die abstrusesten Sachen, also gerade für so Leute, die auch Bock haben, so ein Spiel total zu, ich sag jetzt mal, dekonstruieren, ist das, glaube ich, echt was. Also das haben sie auch ja im Spiel so angelegt, das habt ihr ja damals auch schon erzählt, mit diesen Badges. Also du spielst die Mission einmal durch und dann siehst du, okay, folgende Badges kann ich erreichen und die werden aber erst angezeigt, wenn du es einmal durch hast. Und genau. Das sind dann irgendwie so Missionen wie, so Aufgaben wie schwimme nirgendwo durchs Wasser oder benutze Mugen, das ist einer der Charaktere, nicht. Oder bringe niemanden um, ist halt natürlich auch logischerweise oft ein Badge. Oder, keine Ahnung, vergifte da dein Ziel.
Genau, oder töte drei Wachen, indem du irgendwie Pferde wild, Kühe wild werden lässt oder sowas in der Art. Genau. Oder durch irgendwelche Environments töte drei Wachen, indem ein Stein auf sie drauf fällt und solche Geschichten. Das sind dann immer so Gegenstände oder Objekte in einem Level. Man kann nicht jeden Stein einfach aufnehmen und werfen, aber manchmal sind halt so Sachen markiert und dann kannst du von oben irgendwie einen Stein runterschubsen und dann denken die Wachen halt, naja gut, Pech gehabt, ist halt jemand von einem Stein erschlagen worden, aber dann wird kein Alarm geschlagen. Also solche Dinge gibt's dann in den Leveln. Und wie du schon gesagt hast, das Schöne ist wirklich, dass man am Anfang völlig unbefleckt von solchen Zusatzzielen einfach in den Level eintauchen kann. Und erst nach dem erstmaligen Durchspielen.
Das nervt mich immer. Das nervt so. In anderen Spielen so, wenn du irgendwie, du spielst und dann siehst du oben schon wie so, Goldmedaille schaffst du jetzt schon nicht mehr, weil du länger als 3 Minuten 30 gebraucht hast. Und dann spielst du weiter und dann, irgendwie, Silbermedaille schaffst du schon auch nicht mehr. Oder du schaffst jetzt irgendwie den Badge schon nicht mehr, weil du einmal das Wasser betreten hast. Und dann kriegst du halt permanent, während du spielst, schon vorgehalten, wie scheiße du eigentlich bist. Und das finde ich hier eben deutlich besser gelöst, dass man halt sagt, am Anfang darfst du einfach machen und du kriegst auch dieses Triumphgefühl, geil, ich hab's geschafft. Und dass sie dir dann am Ende nach dem ersten Durchlauf zeigen, was du noch alles freischalten kannst, finde ich dann okay. Aber wenn man das erste Mal spielt, schon dem Spieler quasi reinzudrücken, dass er schlecht ist, finde ich dann halt auch immer sehr demotivierend.
Das war ja auch meine größte Kritik an Styx, dieses Schleichspiel mit diesem grünen, was heißt denn, Troll?
Gnome, nee. Troll, ja.
Nee, nicht Troll, Ork. Die kleineren, Ork, genau. Was denn? Ist ja auch geil. Da hat mich das auch wahnsinnig gestört, weil das auch ein Immersionskiller ist. Ja, du schleichst dich irgendwie und bist völlig angespannt und erledigst gerade die Wache und hast ein tolles Gefühl und dann drückt dir der Entwickler rein, wie scheiße du bist, obwohl ein Speedrun ja wirklich erst so die allerletzte Stufe ist von einem Spiel. Wenn man alles gesehen und alles geschafft hat, dann kann man sich ja auch irgendwie erst an Speedruns wagen. Es ist jetzt nicht so, dass man das überhaupt beim ersten Versuch schaffen könnte, um da gleich eine Goldmedaille zu kriegen. Also so, als wenn ich jetzt heute beschließe, jetzt fange ich mit Joggen an, kaufe mir neue Schuhe, renn los und du rufst mich die ganze Zeit an und sagst, ja, also der Bolt, der wäre jetzt schon am Ziel, weißt du, so. Ja. Völlig bescheuert, dass man überhaupt auf diese Idee kommt, dem Spieler das reinzudrücken.
Ja, das finde ich auch sehr motivierend. Kleines, cooles PS4-Feature noch ist, das Pad leuchtet in der Farbe des jeweiligen Charakters, den du gerade ausgewählt hast. Das ist jetzt eher eine Spielerei, eine nette, hat jetzt nicht wirklich einen Vorteil. Aber man hat 5 Charaktere, kurz zur Erklärung, im Spiel und jeder hat halt eigene Fähigkeiten und Schwächen. Das heißt, man muss die auch alle einsetzen. Der eine ist halt eben der Scharfschütze, der kann dann aber irgendwie nicht schwimmen oder kann keine Leichen tragen. Das heißt, du hast dann halt wie auch in Kommandos den Green Beret, der so ein bisschen der Müllmann der ganzen Truppe ist, der dann halt immer die ganzen Leichen wegräumen muss, weil er halt 2 Leichen tragen kann. Das ist hier der Mugen, der große Samurai. Und die musst du halt alle miteinander kombinieren. Also das heißt, es gibt, glaube ich, Missionen, die kannst du auch mit einem theoretisch schaffen, dann lässt du einfach alle anderen irgendwo stehen oder versteckst sie halt, aber im Grunde musst du eigentlich immer hin und her schalten, musst dann irgendwie verschiedene Fähigkeiten anwählen, was ich, der eine baut seine Falle, der andere wirft einen Stein, um eine Wache wegzulocken und dann pfeifst du mit dem dritten Charakter, damit der in die Falle reinläuft und dann brauchst du den vierten, der dann die Leiche wegträgt, die in die Falle reingetreten ist. So läuft halt dann so ein typisches Shadow Tactics Rätsel ab.
Und muss man dazu sagen, man hat nicht immer alle Charaktere dabei. Also es gibt je nach Missions Ausgangslage oder Missionsstruktur gibt dir der Entwickler vor, mit welchen Charakteren du diesen Level zu meistern hast. Also es ist keine freie Charakterwahl. Das würde dann das Leveldesign wahrscheinlich auch ein bisschen erschweren, weil halt die Charaktere verschiedene Dinge können und dann müsstest du auch immer einen Alternativweg anbieten. Es gibt alternative Routen. Also du kannst zum Beispiel entweder sagen, ich gehe jetzt hier durch dieses Fronttor, dann muss ich halt erst die 2 starken Wachen machen. Manchmal gibt's dann aber auch alternative Wege, dass du zum Beispiel sagen kannst, okay, ich kletter hier an der Seite der Mauer hoch. Dann muss ich da nur irgendwie einen Scharfschützen irgendwo platzieren, um da oben die eine Wache wegzukriegen. Also solche Alternativen gibt's, aber die Wahl der Charaktere ist auf jeden Fall vorgegeben. Was jetzt nicht schlimm ist, aber es ist halt so.
Genau, wird aber immer sinnvoll über die Story erklärt, dass du immer eine Zwischensequenz hast, in der dann irgendwie die 2 die Charaktere sich unterhalten und dann sagen, hey, wir müssen auf jeden Fall den Shogun warnen, was hier passiert ist. Und dann sagen halt zwei der Charaktere, alles klar, wir reiten da schnell hin und erstatten Bericht. Und genau, dann sind die halt für die nächste Mission weg. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie das Gefühl hat, ah, das wurde jetzt irgendwie willkürlich, wird jetzt einfach ein Charakter weggenommen, damit du den halt nicht hast für die Mission, sondern es wird immer über die Handlung erklärt, warum jetzt diese zwei nicht da sind. Oder warum zum Beispiel, manchmal hast du auch verschiedene Startpunkte, dann startest du halt mit zwei Figuren auf der einen Seite der Karte und mit den zwei auf der anderen. Und es wird auch erklärt, warum die einen da landen und warum, weil die einen halt zum Beispiel ein Schiff genommen haben und die anderen sind irgendwie über die Berge gewandert oder so. Genau. Und dann kommen die halt unterschiedlich.
Oder am Anfang kennen sich manche Charaktere auch noch nicht und dann trifft man halt einen neuen Charakter und ab dem Moment kann man ihn dann auch steuern. Also auch mitten in der Mission gibt es dann solche Ereignisse, dass dann ein neuer Charakter dazukommt oder so. Also sehr, sehr durchmischt und es ist natürlich eine andere Art von Spiel, klar. Also wäre anders, wenn man jetzt immer frei die Charaktere wählen könnte, aber es ist sehr, sehr gut gelöst auf jeden Fall so.
Genau, aber um den Gedanken noch zu Ende zu führen, jeder Charakter hat eine eigene Farbe, die ihn umgibt, also ist dann immer so eine Aura, wenn du ihn angewählt hast, ist glaube ich einfach Spielkodierung, dass du als Spieler schneller erkennen kannst, welchen Charakter du weil du einfach unterbewusst dann irgendwann weißt, welcher Charakter welche Farbe hat. Der wird auch oben dann zum Beispiel mit so einer blauen Aura hinterlegt und dann weißt du halt, okay, wenn die Figur blau auf dem Feld ist und eine blaue Aura hat, dann ist das der Mugen. Und dann ist es halt so, dass das PS4-Pad auch, wenn du den angewählt hast, halt hinten blau leuchtet.
Ja, nette Spielerei. Das hat mein Keyboard am PC hat bestimmt auch geleuchtet in der Farbe. Puh, weiß ich jetzt nicht mehr, aber.
Aber da hättest du es halt mit Makros einprogrammieren müssen.
Ja, genau. Das 13 Patches.
Nein. Genau, hier geht's halt automatisch. Das ist jetzt eher eine nette Spielerei. Was keine nette Spielerei ist, was nämlich meiner Meinung nach echt sehr gut funktioniert, ist die Pad-Steuerung. Auf dem PC hatte man ja auch schon die Wahl, mit Controller zu spielen. Auf der Konsole hat man diese Wahl überhaupt nicht. Da ist man auf Gedeih und Verderb auf die Konsolensteuerung oder auf die Controller-Steuerung angewiesen. Und die funktioniert wirklich gut, weil sie haben sich für eine direkte Steuerung der Charaktere entschieden. Also man wählt nicht einen Charakter aus, klickt mit der Maus irgendwo hin und dann läuft er dorthin, sondern man steuert ihn direkt über den Stick. So ein bisschen kann man das tatsächlich wie mit Diablo 3 vergleichen. Da war es ja auch so, dass man da auf der Konsolenversion einfach direkt den Charakter über den Stick steuert und mit dem dorthin läuft, wo man hinlaufen will und halt nicht mit der Maus irgendwie immer klickt und dann läuft er halt so mit einer kurzen Verzögerung da dann hinterher diesen Punkten, die du mit der Maus angeklickt hast. Und auf den Schultertasten wechselt man zwischen den Figuren und den Fähigkeiten. Also das heißt, auf der linken Schultertaste am Controller oben wechselst du einfach zwischen, ist es so ein Rad, so ein, was so im, oder Viereck ist es im Prinzip, weil du hast halt vier Fähigkeiten für die Charaktere und du schaltest einfach der Reihe nach durch. Und auf der rechten Seite an der Schultertaste schaltest du einfach an den Charakteren durch. Also das heißt, immer wenn du einmal klickst, blub, wird der nächste Charakter automatisch ausgewählt. Oder du kannst halt auch gedrückt halten, dann öffnet sich so ein rundes Auswahlmenü und dann kannst du halt auch direkt schnell zu einem Charakter springen. Und das hat man so schnell drauf, das hat man so schnell drin. Und mir ging es dann irgendwann so wie bei Diablo 3, dass man, bevor das rauskam, hat man sich überlegt, kann das überhaupt funktionieren mit Controller? Das ist doch eigentlich ein Mausspiel. Und wenn man es da mal gespielt hat, fragt man sich, warum hat man das jemals mit Maus und Tastatur gespielt, weil das mit Controller so viel besser funktioniert.
Naja, besser würde ich nicht sagen. Bei Diablo gebe ich dir recht, das ist eine intuitivere Steuerung und auch eine direktere und macht dann auch mehr Spaß, weil Diablo 3 halt auch sehr actionorientiert ist. Am PC habe ich ein paar Mal hin und her gewechselt zwischen diesen Steuerungen. Und die sind wirklich beide sehr, sehr gut. Also auch das komplette User-Interface verändert sich am PC. Wenn man mit Maus und Tastatur spielt, hat man unten so eine typische Leiste, wie auch bei Diablo, mit den Shortcuts, wo halt auf den Tasten 1, 2, 3, 4 und so weiter die verschiedenen Kommandos oder Items, je nachdem, dann auswählbar sind. Und klar, man hat halt einen Mauszeiger. Und sobald du das Gamepad irgendwie auch nur ein bisschen schief anschaust oder dagegen stößt, wechselt die komplette User-Interface. Das heißt, diese Leiste unten verschwindet und die Leiste nach oben, wie du schon gesagt hast, ist dann halt auf diesen Auswahlmenüs und du steuerst den Charakter direkt. Und beides funktioniert sehr, sehr gut. Es verändert das Spiel nicht grundlegend, aber ganz wichtig ist halt, es ist auch keine eingedämpfte Version der PC-Steuerung. Also es ist nicht eine Vereinfachung da oder spürbar, weil du das Gamepad in die Hand nimmst, weil dann irgendwelche Funktionen wegfallen oder zusammengelegt werden, sondern du hast die komplette Hoheit über diese Figur und über die Strategie und über deine Taktik, völlig egal, mit welcher Eingabe du diese Kommandos gibst. es unterscheidet sich halt so ein bisschen minimal vom Gefühl, weil du nicht so Kommando gibst, klick, hier, geh jetzt dahin und lauf die Leiter hoch, sondern du läufst halt erst direkt zur Leiter hoch und dann öffnet sich so ein kleines Kontextmenü, wo dann steht Climb Ladder oder sowas in der Art und dann drückst du halt und dann läuft der Charakter hoch. Verändert das Spielgefühl minimal, aber ändert nichts groß am Spiel. Aber besser oder schlechter würde ich jetzt nicht sagen, weil es mit beiden einfach gut funktioniert und Spaß macht. Also da kann man sich wirklich frei entscheiden, was einem einfach bequemer ist. Wenn ich halt Lust hatte, am PC zu spielen, habe ich es mit Maus und Tastatur gespielt, weil es ein bisschen direkter und schneller ist. Aber wenn ich dann gedacht habe, oh, jetzt will ich irgendwie gemütlich auf dem Sofa hängen, habe ich halt mein HDMI-Kabel angeschmissen, auf dem Fernseher gestartet, die Steam-Version, und habe dann auf dem Controller weitergespielt. Und dadurch, dass es nahtlos geht, du musst nicht irgendwie erst in Menüs gehen, ist es sehr zu empfehlen, das am PC dann auch so öfter mal zu wechseln.
Na gut, da spricht jetzt der PC-Ultra aus dir, der sich jetzt krampfhaft schönreden muss, dass es auch auf dem PC ganz nett funktioniert. Also ich bin aber grundsätzlich schon der Meinung, es ist wirklich sensationell, wie viel Gedanken sie sich auch über die Konsolensteuerung gemacht haben. Ja. Also es wirkt halt auch, wie du richtig sagst, nicht wie ein, oh, wir müssen es irgendwie auch auf den Controller bringen und müssen das jetzt irgendwie dahin friemeln, sondern es wirkt halt wirklich so, als ob man sich Gedanken gemacht hat, und es spricht ja schon dafür, dass da komplett alles umschaltet, also dass sie halt dann irgendwie ein komplett anderes Steuerungsinterface gewählt haben, was komplett anders daherkommt, aber im Kern das Spiel trotzdem unangetastet lässt. Also das ist schon eine Meisterleistung gewesen, das so hinzubekommen, und wirklich auch größten Respekt vor denen, also vor Mimimi, dass sie das so hinbekommen haben. Und es, du fühlst dich auch als Konsolenspieler, nicht als Spieler zweiter Klasse, dass du jetzt sagst, so, ja, es geht halt irgendwie, aber toll ist es nicht, aber naja, macht halt das Beste aus den Möglichkeiten, sondern wenn du das, wenn du die PC-Version nie gesehen hast, dann kämst du gar nicht auf die Idee, dass Maus und Tastatur überhaupt eine Option wäre.
Und ich finde, man merkt auch, dass das im Vorfeld passiert ist, diese Gedanken, bevor man sich Gedanken gemacht hat über das Interface, dass es gleich am Anfang klar war, so spielt sich das Spiel mit Controller und so mit Maus und Tastatur, weil es halt in der PC-Version auch schon drin ist. Also mit der ersten Version gab es diese komplette Controller-Steuerung und das Interface schon. Es wurde nicht nachträglich irgendwie so hingedeichselt. Das, finde ich, ist das beste Argument dafür eigentlich, dass man sich da im Vorfeld schon klare Gedanken gemacht hat, wie man das haben möchte, und das Spiel diesen beiden Steuerungsoptionen angepasst hat und nicht andersrum. Mhm.
Gut, ja, also für mich ist es genau das geile Spiel geworden, was ich mir erhofft habe. Also ich war ja damals, oder bin eigentlich immer noch ein relativ großer Kommandos-Fan, habe auch Desperados geliebt, und es hat bei mir einfach eine, wie sagt man da, eine offene Tür im Herzen eingerannt, weil es war genau dieses Spielgefühl von damals, auch wenn es eben, wie du richtig sagst, einfach verbessert ist. Aber klar, man hat natürlich dann Kommandos auch einfach besser in Erinnerung, als es war. Wenn man es heute wahrscheinlich nochmal spielen würde, würde man sich denken so, hä, was, so war das damals noch? So habe ich das gar nicht in Erinnerung. Aber bei mir hat es genau diese gute Mischung aus, oh, das erinnert mich an alte, gute alte Kommandos-Zeiten, also Nostalgiefaktor, aber es funktioniert auch nach modernen Gesichtspunkten als Spiel einfach super gut. Und ich hatte so viel Spaß, darum zu experimentieren. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht noch eine längere Programmierfunktion, also dass man diesen Shadow Mode, dass man einfach noch mehr reinprogrammieren kann. Kurze Erklärung, da kannst du eben Charakteren Aktionen vorgeben, die sie dann auf Knopfdruck abspulen. Also das heißt, du kannst dann sagen, ja, wenn ich jetzt dann den auslöse, dann bitte wirf du einen Stein dorthin und du läufst dahin und hebst dann die Leiche auf oder so. Und da kann man halt jedem Charakter nur eine Fähigkeit einprogrammieren und kann auch relativ begrenzt nur wirklich was einprogrammieren. Da hätte ich mir halt so coole Sachen gewünscht, dass man irgendwie vier Fähigkeiten nacheinander, so dieses erst hier hinlaufen, pfeifen, dann dorthin laufen, die Wache aufheben und dann dort irgendwie die Wache hinlegen und dann die Falle aufstellen, damit, wenn der das sieht, gleich da reinläuft oder sowas. Und sie haben auch irgendwie gesagt, sie hatten da am Anfang eine viel komplexere, aber das haben sie dann doch rausgenommen, um einfach die Komplexität dann doch einen Tick runterzuschrauben. Und das hätte ich mir vielleicht, wenn es drin gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, ja, nee, das ist doch zu komplex. Aber zumindest in der Theorie hätte ich es mir gewünscht.
Ja, man kommt mit dieser einen Fähigkeit, kann man halt wirklich nur so kleine Aktionen machen, wie zwei Leute gehen gleichzeitig, hüpfen aus dem Busch. Die Wachen erschrecken kurz, weil sie was sehen, aber sterben halt gleichzeitig. Für solche Sachen ist es sehr geschickt. Ich habe es dann im Endeffekt auch nicht so oft eingesetzt, weil man halt eben dann doch sehr begrenzt ist. Also ist eigentlich nur wichtig für Sachen, die man irgendwie gleichzeitig machen muss, aber man kann sich eben nicht den ganzen Level davor planen. Ich finde es in Ordnung, so wie es ist, aber da gebe ich dir recht, könnte man auch ein bisschen noch ausbauen. Ist ja vielleicht was für den nächsten Teil. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist einfach das Setting. Also das spielt in der Edo-Ära von Japan, das ist so 1615 rum, und man spielt eben Samurai, Ninja, eine Diebin, die dann so Fallen aufstellt, so einen alten typischen Klischee Japaner mit Krückstock, so, weißt du, so einen alten weißen Mann, der dann keine Wachen hochheben kann, sondern eben ein Scharfschützengewehr in seinem Gehstock drin hat. Wunderbare, tolle Charaktere, und dieses ganze Setting ist auch grafisch einfach ein Traum zum Anzugucken. Also wenn du dann da in diesen, was weiß ich, der eine, den du dann erledigen sollst, der hat da so eine kleine Insel, wo er eine Teezeremonie abhält und so weiter. Also ich habe mich total auch in dieses Japan-Setting verliebt, und das hat auch zu diesem Spiel, also zu diesem Kommandos-Genre, wahnsinnig gut gepasst, weil du halt mit Schusswaffen auch nur sehr begrenzt ausgestattet bist. In den späteren Level hast du dann auch so Pistolen, die dann irgendwie halt eine Kugel haben, die dann bestimmte schwierigere Wachen erledigen können und so weiter, die aber sehr laut sind. Hat mir wahnsinnig gut gefallen, mit diesen Schwertern, Samurai, Ninja-Atmosphäre zu arbeiten, weil dann auch diese Spezialfähigkeiten halt in der Lore irgendwie gut erklärt sind. Und ich habe dieses Kommandos-Setting nicht vermisst und habe mich eigentlich auch jetzt im Nachhinein gefragt, warum Desperados, also mit Cowboy-Setting, war eigentlich viel weiter weg. Also eigentlich hätte man ja damals schon erwarten können, dass nach Kommandos Shadow Tactics rauskommt, weil das Setting liegt viel näher eigentlich für diese Genre als Cowboys.
Ja. Also ganz kurz, der alte Mann ist natürlich eine Hommage an Mr. Miyagi von Karate Kid. Der ist relativ so dieser alte, weise Mentor, der schon viel erlebt hat und deswegen zwar den jungen Leuten immer ein Stück Lebensweisheit mit auf den
Weg. Der kichert auch so süß. Dann.
Ja, genau. Ja, also das Setting ist super cool gemacht, ist auch echt mit der englischen Vertonung, weil die Wachen dann auch so einen japanischen Akzent haben, wenn du dann irgendwie so ein Sake-Ding hinwirfst, dann sagen sie immer so, what is over there? Und so, und dann laufen sie da halt hin, und es ist halt, man muss halt immer schmunzeln, weil es halt auch echt so cool vertont ist, also nicht albern oder so, es ist, natürlich sind es halt schon irgendwo auch japanische Klischees, aber es ist nie so, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, die machen sich irgendwie über diese Kultur oder das lustig, sondern es ist dann auch immer mit dem nötigen Ernst noch dabei, also es ist genau die richtige Mischung zwischen einer gewissen Leichtfüßigkeit, aber trotzdem auch Respekt und Ernsthaftigkeit vor dieser japanischen historischen Kultur. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dieses Schleichding würde eigentlich in jedem Setting funktionieren. Also ob jetzt Cowboys oder Samurai oder was weiß ich was.
Cowboys schleichen doch nicht. Also naja.
So gesehen stimmt das natürlich, aber grundsätzlich bin ich jetzt der Meinung, das kannst du auch in der Französischen Revolution ansiedeln oder, also im Grunde kannst du dir einfach Assassin's Creed vornehmen und alle Assassin's Creed Genres durchgehen. Du kannst auch ein Kommando-Schleichspiel im antiken Ägypten machen und das würde auch funktionieren. Klar, natürlich ist das mit, ich meine, das ist ja schon durch Tenshu vorgegeben, natürlich ist das mit Ninja-Schleichen über Dächer und Meucheln Gegner weg, ist natürlich schon mehr angelegt und es passt natürlich dann auch besser, also deswegen stimmt das schon, ist das eigentlich nur die logische Weiterführung dieser ganzen Kommandos- und Desperados-Nummer.
Was übrigens sehr zu empfehlen ist, wenn man das Spiel einmal durch hat und sich dann an so Badges und so macht, die japanische Synchronfassung einzuschalten. Also das Spiel ist zwar eine deutsche Produktion, aber es gibt von den Sprachversionen nur eine englische und eine deutsche Vertonung. Es gibt natürlich deutsche Texte, aber das ist sehr zu empfehlen, dann auf Japanisch zu stellen, weil es dem ganzen Setting und so auch nochmal sehr entgegenkommt. Das ist sehr cool, dann auch die japanische Version zu spielen und dann halt deutsche oder englische Untertitel anzumachen, weil man es dann auch schon mal gesehen hat. Das wäre aber auch so ein Kritikpunkt noch, wenn man welche finden möchte. Die Story ist halt Mittel zum Zweck, um diese Mission zu erklären, oder? Also ich meine, das ist eine nette kleine Story. Es gibt zumindest eine Story, da hatte ich ja gar nicht so groß mit gerechnet. begründet halt auch, warum gewisse Charaktere, hast du ja schon gesagt, bei gewissen Missionen nicht dabei sind. Und geht natürlich auch so ein bisschen um Intrige und kleine Verschwörungen und so ist noch dabei. Hat mich jetzt aber nicht so dermaßen vom Hocker gehauen, hatte ich jetzt aber auch nicht erwartet und würde ich jetzt auch nicht allzu hoch hängen. Hat zumindest halt dafür gesorgt, dass man zwischen den Missionen so Verbindungsstücke hat. Sie sind aber auch ein bisschen im Vergleich zum restlichen Spiel ein bisschen lieblos dargestellt, diese Zwischensequenzen. Also da stößt, finde ich, auch die Darstellung mit dieser isometrischen Sicht so ein bisschen an seine Grenzen oder an ihre Grenzen, besser gesagt. Da stehen dann halt so hölzerne Figuren rum, die irgendwie 2-3 Sätze sagen und laufen dann weiter. Also im Spiel funktioniert das, weil alles so lebendig ist, aber als Zwischensequenz hätte ich dann vielleicht irgendwie handgezeichnete Charaktere oder sowas besser gefunden.
Es gibt ja so ganz kurze Zwischensequenzen, die dann so Schattenzeichnungen sind. Die sind nämlich eigentlich ganz geil gemacht. Aber die erklären halt oft nur so das grundlegende Setting oder sind mal so ein kurzer Einschub. Und ja, und die eigentliche Handlung wird dann tatsächlich in dieser etwas ungelenken isometrischen Sicht dann erklärt. Ja, das stimmt. Also ich fand die Story aber ganz nett, so mit diesem, also geht's halt um Machtkämpfe und Verrat und Doppelagenten. Und natürlich ist derjenige, der sich als anfangs gut herausstellt, natürlich dann doch irgendwie nicht der ganz Gute und so, ohne jetzt was zu spoilern. Aber also das war schon okay. Also da habe ich jetzt tatsächlich auch weniger erwartet und war dann mit dem, was da geboten wurde, durchaus zufrieden.
Nur die Art der Weise. Also das hat so ein bisschen was von Laienschauspieler, die da auf der Bühne stehen, finde ich zwischendrin.
Naja gut, ganz so schlimm ist es nicht, aber es stimmt schon. Es ist halt, es wirkt halt ein bisschen hölzern, weil natürlich diese isometrische Ansicht nicht wirklich dafür gedacht ist, irgendwie groß Story erzählt. Aber so geht's mir halt auch in Diablo immer. Also du hast dann halt irgendwie die fette Blizzard-Zwischensequenz, wo du dann einfach denkst, boah, krass, sowas würde ich mir 2 Stunden als Film anschauen, weil das so geile Computeranimation ist. Und danach hast du die gleichen Charaktere wieder so ganz ungelenkt beieinander stehen und alle haben ihre Idle-Animationen und stehen halt so komisch in der Gruppe beieinander und du hast unten Textboxen und sie erzählen sich was. Und das ist halt so, weil es so ein krasser Bruch ist, so der Zwischensequenz, fällt es dann halt nochmal extremer auf.
Ich weiß jetzt nicht, wie es technisch ist, aber die Charaktere sind ja modelliert. Also man könnte mit der Kamera ja auch, man kann ja nur in gewissen Abständen hin und her, also
klar. Also dann sähe es, glaube ich, echt richtig hässlich aus, weil ich glaube, die sind halt einfach nicht für Nahansicht gedacht, weil du hast zwar eine gewisse Zoom-Funktion, aber es ist immer so gedacht, dass du die Charaktere so von schräg oben siehst.
Ja, aber dann doch lieber so mit Visual Novel-Style, dass man die Charaktere links und rechts stehen sieht, wie sie dann miteinander reden. Also das hätte meiner Meinung nach dann auch mehr Emotionen transportiert, als so von schräg oben auf Sims-Charaktere zu gucken, weißt du? So, das hat immer so diese Sims-Atmosphäre, wenn die dann da so rumstehen. Naja.
Ja, aber die sind ja jetzt mehrfache Milliardäre alle bei Shadow Tactics, weil das so gut funktioniert hat. Das heißt, für Shadow Tactics 2 können sie jetzt Ghibli-Animationen einkaufen. Und dann siehst du halt Ghibli-Zwischensequenzen.
Es ist ja noch nicht klar, was das nächste Spiel von Mimimi sein wird. Auf einem Interview, was ich auf der Bühne im Kontext der Amaze mit einem der Produzenten da gemacht habe, ist zumindest rausgekommen, dass sie weiterhin in diesem Genre bleiben. Also das hat man durch die Blume dann auch rausgehört, dass es auch wieder ein Echtzeit-Taktikspiel werden wird. Ob es jetzt dann Shadow Tactics 2 ist oder ob es ein, keine Ahnung, ein Spiel im Cowboy-Setting ist, ob sie sich jetzt an Desperados wagen oder ein komplett anderes Setting. Vielleicht geht es ja auch wieder in den Zweiter Weltkrieg war Kommandos, gell? Genau. Behind Enemy Lines. Könnte ich mir gut aus vorstellen, dass sie da jetzt wieder so diese klassische Genre-Kiste aufpacken und ein neues Kommandos machen, vielleicht sogar mit Originallizenz, wer weiß. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt. Was würdest du dir denn wünschen?
Sie haben einmal auf Twitter eine Umfrage gestartet mit was würdet ihr euch denn wünschen, liebe Follower? Und dann in Klammern gleich, this is not an official announcement oder sowas. Und da haben sie eben gleich Zweiter Weltkrieg oder Cowboys. Und meine simple Antwort war einfach drauf, why not both? Dann sollen sie halt erst Cowboys machen und dann Kommandos oder andersrum, ist mir eigentlich egal. Ich will aber auf jeden Fall beides haben, weil ich mehr von diesen Echtzeit-Taktik-Spielen haben will. Und meine Hoffnung ist jetzt auch, dass sie eben jetzt die Erfahrung haben, dass sie jetzt auch einfach die Engine und alles haben. Also jetzt haben sie halt einmal diese Hölle mit der Unity-Engine durchschritten, so ungefähr. Und jetzt haben sie auch diesen Hotfix von Unity. Und jetzt ist es hoffentlich eher dran, irgendwie Content zu liefern. Und kannst jetzt die Basis von Shadow Tactics nutzen, um weitere Spiele zu bringen. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wir jetzt nicht mehr so lange warten müssen, sondern dass wir vielleicht schon in 1-2 Jahren dann hören, was das neue Projekt ist. Und dass es dann vielleicht auch gleichzeitig für alle Plattformen rauskommt, damit du dann einfach einen besseren Launch-Effekt hast.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass während das Spiel, dass das zweite Spiel in Arbeit ist, noch sowas wie ein Mission Pack oder sowas rauskommt, weil das würde jetzt zu Shadow Tactics auch passen.
Also gesagt, grundsätzlich, so viel darf man verraten. Sie haben vom Publisher schon grünes Licht für einen zweiten Teil. Mhm. Das haben sie jetzt zumindest auf der Gamescom schon offiziell gesagt. Ich weiß nicht, ob das damals auf der Bühne, da war ich nicht dabei, auch schon die offizielle Ansage war oder ob das nur so, ja, wir überlegen natürlich schon, was wir jetzt machen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es auch offiziell grünes Licht. Also das heißt, sowohl Publisher als auch Entwickler müssen wohl mit dem Erfolg des ersten Teils zufrieden gewesen sein und glauben daran, dass sowas funktioniert. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen. Mhm. Was ich noch ganz überraschend fand, vielleicht als kurzen Abschluss noch, die Disc-Version, also das Spiel gibt's auch tatsächlich in der Packung im Laden zu kaufen, die kostet nur 35 Euro. Das heißt, der Vertriebspublisher, Calypso ist das in dem Fall, also der eigentliche Publisher ist ja Dedelic, aber den Vertrieb macht natürlich dann jemand, der auch Erfahrungen mit Handelsversionen hat und die treten da, glaube ich,
auch. Das hat Dedelic auch, aber halt bei der Konsolenversion hat Calypso mit ins Boot genommen.
Ich glaube nicht, dass Dedelic wirklich selber Sachen in den Handel bringt. Also die haben da immer dann irgendwie einen Vertrieb, der das dann für die übernimmt. Meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist aber auch immer Calypso. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben die sich offenbar für so ein Mid-Price-Segment entschieden, was natürlich für den Konsumenten irgendwie nett ist, weil er halt 35 Euro dann nur zahlen muss. Fürs Studio ist das dann natürlich nicht so toll. Klar, weil das ist natürlich alles Geld, was im Endeffekt dann ihnen abgeht und was sie dann möglicherweise in einen zweiten Teil oder in einen neuen Teil stecken könnten.
Aber es ist erstaunlich, weil Shadow Tactics überhaupt nicht ein Mid-Price-Game ist vom Umfang und von Anspruch. Also das durchaus eine positive Entscheidung, wie du schon gesagt hast, aus Spielersicht, weil es zum Start halt schon dann nur die Hälfte kostet für typische Konsolenpreise. Ja,
also kann ich nicht so ganz nachvollziehen, die Entscheidung, aber gut, sie wurde halt nun mal so getroffen, aber ist halt jetzt aus quasi Hörersicht optimal, weil wer jetzt Lust drauf bekommen hat, 35 Euro ist das Ding wirklich allemal wert, weil man so viel Knobel und Spielspaß aus diesem Spiel rausbekommt, wie wahrscheinlich nur aus wenigen Spielen.
Ja. Ich würde mir übrigens ein Sci-Fi-Setting wünschen, also so Shadowrun-mäßig oder so mit Hackern, die sich dann in, was weiß ich, kannst du auch dann in Cyberspace dich reinhocken, kannst da dann irgendwie noch schleichen und irgendwie Intrusions und Eis abwehren und so weiter. Könnte auch gut funktionieren, weißt du, so ein dreckiges Stadtgebiet, in dem du dann rumschleichst und Orks und Trolle erledigst, wie bei Shadowrun, würde auch funktionieren. Aber wie du schon gesagt hast,
Fantasy-Settings würde auch
Fantasy-Setting würde auch funktionieren eben. Also die Mittelerde-Spiele zeigen ja auch gerade, dass man stealthen kann im Tolkien-Universum. Ich glaube, da würde wirklich viel passen, wenn man sich entsprechende Charaktere sucht. Revolution, auch super, hast du ja auch schon angedeutet. Dieses Behind Enemy Lines funktioniert ja in vielerlei Settings. Also ich bin gespannt, was da kommt.
Ich auch.
Hätte auch gegen Shadow Tactics 2 nix. So ist ja nicht.
Naja, aber ich bin echt mal gespannt, ob sie noch ein Mission Pack oder sowas machen oder ein DLC, wo sie dann irgendwie nochmal 2-3 Missionen raushauen. Keine Ahnung. Wollten sie sich aber bisher nichts dazu entlocken lassen, sondern haben immer nur gegrinst, wenn man gefragt hat und haben das aber alles nicht beantwortet.
Und vielleicht klappt es ja beim zweiten Spiel dann auch mit dem DCP wieder. Wer weiß.
Oh ja, stimmt. Das wäre nochmal ein Anlauf. Vielleicht können sie es ja nächstes Jahr nochmal einreichen, weil sie jetzt ja auch 2017 ja de facto ein Release hatten mit den Konsolenversionen. Vielleicht können sie da ja noch irgendwie Best Console Game oder sowas.
Stimmt, vielleicht klappt es diesmal, ja. Na gut. Ja. Also sehr zu empfehlen. Dicke 120er von mir, auch für die reine Konsolenversion. Völlig egal, auf welchem System ihr spielt. Also wie gesagt, PC, Xbox One oder PS4. Auf den Konsolen lädt es ein bisschen schneller als auf dem PC inzwischen. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt am PC noch nachgepatcht haben. Ich habe es jetzt seitdem dann nicht mehr kontrolliert, ob sie diese Optimierungen, die die Unity Engine jetzt dann für die Konsolenversion gekriegt hat, ob die auch für die PC-Version passen. Kann ja vielleicht mal jemand in die Kommentare schreiben, wenn es da jetzt auch schneller lädt. Ansonsten würde ich sagen, spielt's auf der Konsole. Das funktioniert wirklich gut, dieses Genre. Und ich freue mich, dass das Genre damit wiederbelebt wurde und hoffe mal auf Nachahmer. Also jetzt können ruhig ein paar Trittbrettfahrer kommen und und mal wieder solche Spiele rausbringen, weil das ist einfach ein tolles Genre.
Gut, alles klar. Dann bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.